kommst in eine stressige Situation, wir wissen ja, Reizreaktion, Gehirn denkt nicht lange, greift nach Lieblingshammer, Lieblingsschraubenzieher. Nicole reagiert natürlich mit der Höchstleistung, will alles gleich perfekt machen. Wir wissen, sie kontrolliert gerne, sie guckt strategisch drauf. Ne? Also die Hauptstärken springen automatisch an. Jetzt ist aber nicht jede Situation so gegeben, du hast das gerade schön mit dieser Flexibilität beschrieben, dass genau die Stärke das Richtige ist. Das heißt, es geht beim Stärkenarbeit um Regulation, um sich bewusst zu sein, mit was reagiere ich automatisch, in welchen Situationen passt das nicht so gut und wie kann ich da, und wir nutzen da gerne das Bild des Mischpultes, ranzugehen, das so ein bisschen runter zu regulieren. Ich hatte nicht diesen Moment, dass ich plötzlich nicht mehr aufstehen kann, was viele beschreiben, die einen Burnout haben. Ich habe zum Glück ein bisschen früher gehandelt, weil irgendwann aus meiner Verantwortung heraus ich Angst hatte, dass mir Dinge gegen die Wand fahren im Job und auch Angst hatte, dass ich irgendwann die Kinder morgens nicht mehr fertig machen kann und sozusagen nicht mehr, also als Mutter komplett ausfalle. Und das hat mich dazu bewogen, irgendwann zu sagen, ich glaube, ich muss hier was verändern.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und stark sind wir am Start heute im Sinne des Wortes. Wir reden heute über Stärken. Also wir gehen mal wieder ein bisschen mehr auf die individuelle Seite. Wir hatten ja jetzt einige Folgen auch rund zum Thema, ich sag mal, Lebensgeschichten, größere Transformationen und ich glaube, das passt da ganz gut in die Reihe. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut auf dem Markt, wie es so schön heißt. Wer passt da zu diesem Thema? Wer kann uns da wirklich profund Auskunft geben? Und da musste ich gar nicht sehr lange suchen, denn wir sind bereits gut verbunden im guten Austausch. Sie selbst hat auch einen Podcast, bei dem ich schon mal zu Gast war, was sehr, sehr schön war. Und heute ist sie bei uns. Nicole Setsch ist da. Sie ist Stärkencoach und Ausbilderin. Und was genau sie ausbildet und wie und vor allen Dingen, was ist überhaupt Stärke, Nicole? Das kann sie uns am besten selbst verraten. Ich sage jetzt erstmal hallo, liebe Nicole, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Hallo, liebe Juli, ich freue mich total, in den Tag mit dir zu starten.
Siehst du, du nimmst mir gleich schon die Anmoderation weg, da kommen wir auch gleich zu. Nämlich, wie bist du in den Tag gestartet, liebe Nicole?
Ja, auf die Frage habe ich mich natürlich heute sehr gefreut, weil ich hier das kleine Streberlein heute mache.
Hast du extra ausgesucht, oder? Komm, gib's zu.
Ja, habe ich so ausgesucht, ganz genau. Nein, wir haben das nämlich heute so gemacht. Mein Mann und ich machen Scheinfasten für 5 Tage nach so einem Programm. Und da es ein ayurvedisches Heilfasten ist, war nicht nur Programm, dass ich einen Porridge gefrühstückt habe, der vorbereitet wurde praktisch, sondern ich hatte in einer App die Vorgabe, Yoga zu machen, zu meditieren und noch Mundhygiene. Ui. Also das ist alles gelaufen.
Also das ist aber echt Streberlein. Da kriegst du aber wirklich 5 Fleißpunkte. Oder anders ausgedrückt, ich würde sagen, fast stark. Das ist ja schon unser Thema. Bist du schon länger in diesem Thema unterwegs, so Fasten und so? Es ist ja jetzt auch so ein bisschen, kann man fast sagen, ein Hype?
Es ist ein bisschen Hype und gegen den habe ich mich immer gewehrt, weil Fasten mir eigentlich total unsympathisch ist, weil das für mich so eine Härte hat. Mhm. Was ich aber total gerne mag, ist Ayurveda, Ayurveda-Kuren. Und die mache ich seit 14 Jahren, seit meinem Burnout. Das war eine der Maßnahmen, die ich damals mir gegönnt habe und bin da ein großer Fan von. Und jetzt versuche ich mal diese Kombi. Bin ich mal gespannt.
Okay, na siehst du, da hast du jetzt schon mal gleich ein kleines Stichwort hier gelassen zu deiner Geschichte, was du selbst erlebt hast, bevor du dich dem Thema, unserem heutigen Thema zugewandt hast. Das werden wir natürlich hier besprechen. Also Knoten ins Taschentuch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr kennt das Spiel. Wir starten aber erstmal mit deinem Thema. Du bist Stärkencoach, ist ja auch schon mal ein interessanter Begriff, finde ich, und auch Ausbilderin. Vielleicht fangen wir mal mit so einer Art Begriffsdefinition an. Was ist denn überhaupt Stärke? Also Was fasst du darunter oder vielleicht habt ihr in eurer Community da auch eine regelhafte Definition dafür?
Es gibt da sogar aus der Wissenschaft, aus der positiven Psychologie eine Definition, die würde ich hier bemühen. Und zwar, Stärken sind Muster. Muster in unserem Verhalten, Gedanken und Gefühlen. Unbewusste Muster, die wir unser Gehirn immer wieder greift und immer wieder abläuft. Und spannenderweise sind die Stärken aber schon lange, lange da. Das heißt, sie sind biografisch geprägt. Wir alle kommen auf die Welt schon mit so einem bestimmten Anteil, Talenten. Und je nachdem, was wir erleben und wen wir beobachten, bilden sich dann schon sehr früh diese Muster aus. Und wir sind damit jeden Tag am Start, bewusster oder unbewusster. Und es sind die Instrumente, die Werkzeuge dafür, damit wir richtig gut und entspannt und gesund Leistung bringen können.
Also mit anderen Worten, diese Muster sind irgendwo schon quasi angelegt in uns. Also das ist nicht unbedingt etwas, was wir erwerben.
Sowohl als auch. Angelegt sind quasi die Talente und dann übst du bestimmte Fähigkeiten. Du machst das immer wieder als junger Erwachsener, als Kind, als Jugendliche. Mhm. Und indem du immer wieder übst, also praktisch Kompetenz, du sprichst auch von Kompetenz, aber indem du immer wieder übst, wird eine Stärke draus. Mhm.
Ah, okay, genau. So verhält sich das zueinander, weil das hätte ich jetzt auch nochmal gern abgegrenzt. Wie grenzt sich das zu Talenten ab? Also das heißt, das, was angelegt ist, ist das Talent. Und wie ist denn der Wirkmechanismus? Ist es so, ich habe ein Talent und weil mir das irgendwie gegeben ist, in die Wiege gelegt wurde, habe ich Freude daran, das auszuleben. Dadurch übe ich und werde besser. Ist es so?
Genau. Also die Freude spielt eine Rolle, aber vor allen Dingen die Umstände. Spannenderweise kannst du anhand von Stärkenprofilen jetzt relativ gut nachvollziehen bei Erwachsenen, was bei denen vielleicht auch in der Kindheit oder Jugend los war. Aha. Also wenn es mir Freude gemacht hat, jetzt Mannschaftssport zu machen oder so, habe ich das natürlich immer wieder weiter ausgebaut. Bin trainiert worden im Wettbewerb. Das hat mich motiviert. Also hast du so eine Wettbewerbsorientierung als Stärke vielleicht entwickelt. Oder was ich extrem spannend finde, ist die Empathie, die ja heutzutage immer wichtiger wird, auch im Aspekt der Führung. Und ich erlebe immer wieder Menschen, die Empathie als Stärke wirklich greifbar, wirklich weit oben haben und nicht nur so tun, als ob, dass die in der Regel so aufgewachsen sind, dass sie schon als Kind relativ vorsichtig sein mussten in ihrem Umfeld, mit ihren Eltern innerhalb der Familie zu gucken, was ist denn hier gerade Phase? Wie kann ich als Kind hier sicher und gut durchkommen? Und dadurch ist sowas wie dieser Radarempfänger, wie die Empathie entstanden. Das heißt, es kommt sehr auf die Umstände an, wie wir aufwachsen, welche Herausforderungen wir haben, als größeres Kind vielleicht die Verantwortung danach oder so, und dadurch trainieren wir.
Okay, da müssen wir jetzt mal eins nach dem anderen rein, Nicole. Also da hast du mir jetzt so viele Appetithappen hingeworfen. Ich bleib mal bei dem letzten Thema, Empathie. Und ich weiß, wie gefährlich und verführerisch Umkehrschlüsse sind. Also mit anderen Worten, wenn wir einen Menschen erleben, den wir als sehr empathisch empfinden, also wirklich wahrhaftig empathisch, nicht irgendwie diese, du weißt schon, aufgetünschte Make-up-Empathie, sondern wir richtig das Gefühl haben, können wir doch logischerweise nicht immer daraus schließen, aha, der oder diejenige kommt wohl aus einem Umfeld, wo das eine Überlebensressource war, oder? So einfach ist es wahrscheinlich nicht, oder? Es könnte ja auch sein, dass er Leben am Modell oder Lernen am Modell dieser Mensch auch erfahren hat, wie besonders gut es ist, wenn ich in einem empathischen Umfeld, also es könnte ja in beide Richtungen gehen, oder?
Es kann absolut in beide Richtungen gehen. Einerseits stärken erlernt zu haben über Vorbilder, also Verhalten abgeschaut zu haben, vorgelebt zu bekommen und aber auch, wenn man so will, ganz krass gesprochen, als eine Art von Überlebensstrategie. Weil hinter Stärken stecken Bedürfnisse und die wollen wir alltäglich abdecken. Also zum Beispiel, ich bin so ein kleiner Controlletti. Ich habe ein wirkliches Streben danach, immer alles im Griff zu haben. Also bin ich so strategisch denkend. Ich bin auch jemand, dem Leistung sehr wichtig ist. Und da stecken bestimmte Bedürfnisse jeweils hinter. Und das dann bewusst zu werden, woran das liegt.
Magst du das mal mit uns teilen hier? Mich würde das ja mal interessieren. Also jetzt ohne das so küchenpsychologisch runterzuspielen, aber wenn wir das sehen, wenn wir Menschen erleben in unserem Umfeld und jede von uns, die jetzt uns zuhören, auch kennen Personen, kennen Frauen, kennen Männer, kennen vielleicht auch Heranwachsende, die genau dieses Muster sehr deutlich ausgeprägt haben, die immer in so einem vorausschauenden Modus sind, also alles absichern wollen, am liebsten alles in der Kontrolle haben. Was für ein Bedürfnis könnte dahinter sein?
Also in jedem Fall ein Kontrollbedürfnis im Sinne von darauf eingestellt zu sein, was kommt und gut vorbereitet zu sein. Und das wird in der Regel durchaus auch schon bei uns in der Kindheit angelegt, wenn es Umstände sind. Ich erlebe das bei meinen eigenen Töchtern, ehrlich gesagt, weil ich als Mutter immer gearbeitet habe und auch durchaus Kinderfrauen oder Unterstützung hatte, die da mit unterstützt haben. Und bei der Kleineren, die jetzt 17 ist, merke ich das sehr stark, dass die sich selber Routinen schafft, Abläufe, die kontrollierbar sind, weil die, glaube ich, schon in einer relativ frühen Phase, zwar wusste, sie wird geliebt, aber Mama ist jetzt nicht dauernd da, um mich an die Hand zu nehmen und von A nach B zu führen. Das heißt, da war relativ schnell die Notwendigkeit, ich muss mitdenken und ich plane. Und
Bleiben wir nochmal bei diesem Grundmechanismus von Stärke. Mhm. Ist es denn auch vorstellbar, dass ich eine Stärke entwickle, obwohl ich überhaupt kein Talent dazu habe? Also nur, ja, weil du sagst, es sind Muster und es könnte ja sein, dass ich etwas immer wiederholt tue, entgegen meiner vielleicht Talentseite und trotzdem werde ich wahnsinnig gut da drin. Mhm. Ist das vorstellbar oder ist das jetzt sehr theoretisch konstruiert?
Nee, das ist durchaus vorstellbar. Und was es dann aber als Kompetenz von einer wirklichen Stärke abgrenzt, ist, was du dabei spürst, wenn du es ausübst. Das heißt, nimm mein Beispiel. Ich war früher, kommen wir vielleicht ja noch dazu, lange Personalleiterin, musste viel mit Excel-Tabellen arbeiten. Und ich kann eigentlich gar nicht wirklich gut mit Zahlen. Es macht mir keine Freude. Das heißt, das war etwas, was ich perfektioniert habe, wo ich S-Verweise konnte in den Excel-Tabellen und, weil ich war zuständig für die Tantieme-Runde für sehr viel Geld, also musste ich das machen. Aber wenn du so willst, wirklich nur gelernt. Aber es hat mir nie Freude gemacht. Wogegen in meiner damaligen Rolle Aufhebungsverträge verhandeln als Juristin musste ich auch. Und komischerweise, so schräg sich das anhört, hat mir das sogar Freude bereitet, weil da konnte ich strategisch denken. Ich konnte diese Beziehung zu den Menschen aufgreifen und pflegen. Das heißt, da habe ich Stärken eingesetzt. Mhm. Und Stärken in Abgrenzung zu nur Kompetenzen im Sinne von habe ich gelernt. Es macht dir Freude, es gibt dir was. Du kommst immer wieder in so Flow-Zustände. Mhm. Du lernst leicht und es will regelrecht aus dir herausdrängen.
Okay, also da wäre dann nochmal die Abgrenzung zwischen Stärken und Kompetenzen. Mhm. Dann noch ein Wort, was wir auch da sehen. Talent haben wir jetzt, glaube ich, schon auch ganz gut gefasst. Was sind denn Potenziale?
Potenziale würde ich etwas bezeichnen, was dem Grunde nach, also wenn du so willst, noch nicht gelebte Stärken, also noch nicht voll entwickelte. Also es ist ein Talent da, man spürt, wenn man da schon so ein bisschen mit reingeht, da tut sich was, da entsteht auch eine Lebendigkeit, ich komme leichter zu Ergebnissen, aber es wird halt noch nicht gelebt, weil ich zum Beispiel im falschen Umfeld bin. Weil bei Stärken spielt es auch eine große Rolle, in welchem Umfeld bin ich tätig und kann ich das auch wirklich einsetzen? Also wir beide sind jetzt selbstständig, haben uns das gebaut, wie wir wollen und mit Sicherheit auch unsere Stärken dabei im Blick, weil dann sind wir erfolgreich, dann läuft es gut. Aber wenn du jetzt auf einer Stelle sitzt, die dem nicht so entspricht und die du vielleicht nicht so gestalten kannst, dann gibt es da bestimmt auch noch unentdeckte Potenziale.
Mhm. Ich habe ja auch, weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja neulich mal auf LinkedIn so einen Beitrag gepostet, wo es auch um diese verschiedenen Stufen ging, wo ich sagte, im Prinzip wäre es ja schon auch sinnvoll, mal zwischen Skill und Kompetenz zu unterscheiden, weil Skill ist ja was sehr, also in meiner Übersetzung, was sehr Konkretes, Technisches, ganz genau. Eine Kompetenz ist für mich viel, viel weiter gefasst als der konkrete Skill. Und dann darüber hinaus wäre ja dann die Stärke, also das wäre dann nochmal quasi breiter gefasst. Und als oberste quasi Abstraktionsstufe vielleicht auch zeitlich betrachtet, so wie wir es jetzt hier gerade auch miteinander quasi verhandelt haben, das Potenzial. Und wenn wir so drauf schauen, finde ich ja den Spruch oder den Begriff Future Skill ehrlich gesagt ein bisschen in die Irre führend, weil woher sollen wir denn wissen, was wir in Zukunft für konkrete Skills brauchen? Vielleicht ist es eher Future Potentials, was wir mal stärker in den Blick nehmen sollten. Was sagst du da zu dem Thema? Also kannst du diesem Gedankengang irgendwie folgen oder sagst, nee, Jule, da sind schon ganz konkrete Skills, die wir in Zukunft brauchen.
Ich kann dem Gedanken sehr gut folgen und ich kann mich auch gut an deinen Poster erinnern, weil das natürlich bei mir ganz viel angestoßen hat. Mein Blick darauf ist, dass Future Skills der falsche Begriff ist, dass er aber letztlich genutzt wird, weil Skills etwas ist, was wir in der Berufswelt halt gut abhaken können. Und sowas wie Potenziale ist zu nebulös und selbst Stärken gelten ja teilweise spannenderweise in der Wirtschaft immer noch als esoterisch. Also von daher
lustig, ja so, oder?
Ja. ja, erschreckend letztlich, ne? Weil es ist wirklich ein Produktivitätsmerkmal und Voraussetzung. Und spannenderweise Skill sowas, da kann man, hat sie nicht oder kann er noch. Mhm. Und von daher ist etwas, was, glaube ich, ein Konstrukt an der Stelle so ein bisschen.
Also vielleicht auch so ein Kompromiss, wo man sagt, man beugt sich in der Sprache. Aber wenn man es wirklich mal richtig auseinanderklamüsert und ich glaube, diesen Fable teilen wir jetzt ja auch, Sprache wirklich auseinanderzunehmen und zu gucken, was bringen wir denn da semantisch auf die Strecke, macht das so viel Sinn. So, und dann gehen wir nochmal, bevor wir wirklich dann noch tiefer einsteigen, auch nochmal in vielleicht sowas wie Missverständnisse. Also Stärke wird ja vielleicht nur in meiner Fantasie, vielleicht erlebst du das aber auch, mit Härte verwechselt, oder? Also, dass man stärker im Sinne von, jetzt musst du mal ganz stark sein. Also stark, wenn ich das Wort höre, ist da schon, deswegen musste ich eben so schmunzeln bei dem esoterisch. Also für mich erstmal nichts Weiches. Ja? Stärke. Aber ja, ich lasse das mal so bei dir. Lass mal dich da so ein bisschen drauf rumdenken.
Ja, da kann ich echt drauf rumdenken. Das ist total spannend, weil natürlich mein Blick darauf mittlerweile total, sagen wir mal, verbildet ist durch all das, was ich all die Jahre, seit über 10 Jahren jetzt intensiv mich damit beschäftige. Und von daher, mir ist bewusst, dass der allgemeine Sprachgebrauch zur Stärke genau das beschreibt, was du gerade aufgreifst, dieses, ja, eher sich so festmachen,
ne? Also, genau, Anspannung, ja, Körperspannung.
Ja, ja. Genau. Und gleichzeitig, wenn wir in dem Bild bleiben, kann das auch was ganz Schönes sein. Also diese Körperspannung steht ja auch für ein in sich verankert, stabil zu stehen. Ja, also praktisch das Bild der Stabilität, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen und gleichzeitig verankert bei sich selbst. Und dahin würde ich es gerne eher so ein bisschen bringen. Ich finde das schön, über diesen Anknüpfungspunkt und diese Starrheit, diese Sturheit und mangelnde Mobilität vielleicht auch, die würde ich gerne wegschieben. Mhm. Die passt da eigentlich gar nicht hin und hilft uns im Sinne von Future Skill ja auch nicht, weil wir ja wissen, dass wir angesichts der vielen Polykrisen etc. eine hohe Flexibilität brauchen.
Mhm. Genau, und das wäre nämlich das Nächste, inwieweit verhindert eine sehr stark ausgeprägt, aber die Frage hast du jetzt schon im Prinzip beantwortet, Stärke eben, dass wir anpassungsfähig sind. Das könnte ja auch so ein bisschen der blinde Fleck sein. Wenn ich mich auf meine Stärken konzentriere, bin ich ja gleichzeitig zwar im Positiven stabil, ganz bei mir, vielleicht aber nicht so beweglich anpassungsfähig, wie ich es ja auch sein muss. Also da ist ja immer das eine gegen das andere, oder?
Ja, und das ist tatsächlich im ersten Blick so das eine gegen das andere. Und letztlich liegt aber genau darin die Magie der Stärkenarbeit, die mich seitdem nicht mehr loslässt und warum ich ungern an der Oberfläche bleibe. Weil was viele von uns machen und auch viele Unternehmen leider, wenn sie an das Thema Stärken rangehen, ist, jetzt machen wir alle mal einen Test. Super, jetzt wissen wir, wie der eine oder andere tickt. Und dann verschwindet es in der Schublade. Die Magie der Stärkenarbeit ist, dass du nicht nur Label draufpackst, jetzt haben wir einen Test und jetzt weiß ich, Nicole, keine Ahnung, hat Strategie weit vorne und eine Höchstleistung, Leistungsorientierung, Einzelwagen, bla bla bla. Es geht mir nicht um die Labels, sondern es geht genau um dieses Bewusstsein der Regulation. Und dadurch bleibt es dann nicht starr. Also anzusetzen über, das bin ich, das sind meine Muster, wie wir eingangs hatten, die da teilweise unbewusst auch wirken. Und wann komme ich an die Grenzen mit diesem Muster? Ich gehe in eine Situation rein, werde überrascht von der Situation, automatisch reagiert mein Gehirn mit Mustern. Ich beschreibe das immer so ein bisschen, stell dir mal einen Werkzeugkoffer vor. Deine Stärken sind dein Lieblingshammer, Lieblingsschraubenzieher. Und die hast du spannenderweise immer bei dir. Das ist wie so eine Tasche, die hast du um deinen Körper geschnallt.
Wie Bob der Baumeister mit seinem Gürtel.
Genau, wie der Bob der Baumeister. Du hast so einen schönen, starken Werkzeuggürtel um dich rum. Du kommst in eine stressige Situation. Wir wissen ja, Reizreaktion, Gehirn denkt nicht lange, greift nach Lieblingshammer, Lieblingsschraubenzieher. Nicole reagiert natürlich mit der Höchstleistung, will alles gleich perfekt machen. Wir wissen, sie kontrolliert gerne, sie guckt strategisch drauf. Also die Hauptstärken springen automatisch an. Jetzt ist aber nicht jede Situation so gegeben, du hast es gerade schön mit dieser Flexibilität beschrieben, dass genau die Stärke das Richtige ist. Das heißt, es geht beim Stärkenarbeit um Regulation, um sich bewusst zu sein, mit was reagiert ich automatisch, in welchen Situationen passt das nicht so gut und wie kann ich da, und wir nutzen da gerne das Bild des Mischpultes, ranzugehen, das so ein bisschen runter zu regulieren.
Ja, nee, das kann ich mir total gut vorstellen und da wahrscheinlich auch wieder die Aussage, dass ja keine Stärke per se einer anderen überlegen ist.
Absolut, ja. Also es gibt kein gutes oder schlechtes Stärkenprofil, sondern es ist immer Ausdruck unserer Persönlichkeit, unserer Individualität. Menschen brauchen sich deswegen auch, weil wir halt nicht alles selber machen können, was wir als Solo-Selbstständige manchmal ein bisschen blöd finden. Aber dem Grunde nach brauchen auch wir andere Leute.
Ja, natürlich, natürlich. Und was ist die Entwicklungsrichtung? Ist es A, sich seiner Stärken bewusst zu sein? Also im Sinne von, ich weiß jetzt, welche Stärken ich im Zugriff habe, wie mein, um mal den Bob wieder aufzuzählen, also um zu wissen, wo greife ich denn intuitiv hin? Oder ist es vielleicht sogar auch die Entwicklungsrichtung noch einen Schritt weiter, dass ich sage, das sind die Stärken, die ich habe. Ich möchte aber vielleicht noch andere aus bilden oder ich möchte mich auch mal davon emanzipieren können und sagen, liebe Stärken, gut, dass ich euch habe, aber heute mal nicht.
Die drei Wege, die du gerade angeboten hast, würde ich den Weg 1 und 3 zusammenpacken. Mhm. Da geht es letztlich um die Regulation. Also Stärkenbewusstsein bedeutet, dir klar zu werden, was anspringt in unserem Bild und damit bewusst umzugehen, nämlich entweder die Intensität zu reduzieren, indem du praktisch Bild des Mischpuls, das hier ein bisschen vom Gas gehst, das Ganze ein bisschen runterholst.
Also damit richtig zu spielen auch. Also dazu muss ich es ja erstmal verstehen. Also ich muss ja erstmal wissen, was meine Stärke ist, damit ich damit auch irgendwo fein justieren kann und fein arbeiten kann. Genau.
Genau, zu wissen, was sie ist, was sie für dich bedeutet, was sie bewirkt, aber auch bei anderen, weil wir sind, das sind häufig die blinden Flecken, wir wirken damit ja auch auf andere, sich dessen bewusst zu werden, welches Bedürfnis dahinter steckt, mein Beispiel mit der Kontrolle, warum hat sie das, okay, klar, weil als Kind die und die Themen dafür gab und jetzt zu wissen, okay, ich kann auch mal einen Moment aushalten, nicht direkt dieses Bedürfnis zu befriedigen und dann kommen wir zu deinem Weg 3. Vielleicht nicht zu sagen, ich setze heute meine Stärken gar nicht ein, aber ich verzichte heute mal ein bisschen auf diese Hauptstärke. Ne? Und da aber bewusst, weil automatisch würde es dich einholen, aber bewusst daran zu gehen. Und dann sprachst du noch in deinem zweiten Weg an Entwicklung. Ja, es geht auch um Entwicklung. Also es geht durchaus auch darum, sich bewusst zu machen, das und das habe ich eh am Start. Das hängt mir an meinem Körper wie bei Bob, der Baumeister. Wir schaffen es. Ne? Und was ist da nicht so drin? Ich habe das ganz häufig in Stärkencoachings, Kommunikationsfähigkeit, also diese Fähigkeit, auf die Bühne zu gehen, das, was du immer wieder machst, Jule, wo du mit Botschaften rangehst, wo du moderierst, wo du auch die Rampensau so ein bisschen rausholst. Kann nicht jeder, will nicht jeder. Müssen aber viele machen, spannenderweise in Führungsrollen, sich auch mal vor die Mannschaft zu stellen. Und das kann man üben und nicht nur über eine Methodik, sondern tatsächlich die Stärke als solche auch ein bisschen mehr polieren. Indem ich rangehe und einerseits gucke, mit welchen Stärken, welche unterstützen mich vielleicht dabei, beziehungsweise wie schaffe ich mir Situationen, wo ich immer wieder das übe, weil, war ja Talent plus Üben gleich Stärke.
Genau, und dann auch entsprechend eine Freude dran zu entwickeln. Sehr schön. Und ich merke schon, also hast du sowas wie Stärke, wenn wir mal zu deiner Stärke kommen, deiner persönlichen, wie Struktur, weil fällt mir schon auf, wie du hier unsere Hörerinnen werden's und Hörer werden es hoffentlich gutieren, dass wir hier so ein bisschen das so eins nach dem anderen abhaken. Aber ich finde, man ist ja bei solchen Themen auch schnell mal versucht, einfach so ins darüber reden zu kommen. Und ich hätte es ganz gern hier mal ein wenig mit dir, wenn wir schon so eine Expertin haben, eine ausgewiesene, das auch profund und wirklich strukturiert anzugehen. Jetzt kommen die Menschen zu dir, sagen die, liebe Frau Zetsche, Sie sind ja Stärkencoach, ich hätte gern mal gewusst, was ist denn meine Stärke oder ist das eine naive Vorstellung, weil auf deiner Website, das darf ich hier mal so zitieren, steht, ich unterstütze, fand ich auch schon übrigens einen schönen Begriff, Führungspersönlichkeiten, resilient, offen und flexibel mit Veränderungen umzugehen. Das heißt, kommen die mit einem konkreten Führungsanliegen oder gibt es auch schon relativ viele Menschen, die sagen, ich würde mal gerne wissen, was so wirklich meine Stärken sind?
In der Regel kommen Menschen zu mir seit vielen Jahren mit einem Anliegen, wo es rund um Führung geht, meist auch Selbstführung, aber wie wir ja immer wissen, Führung fängt mit Selbstführung an, also von daher landen wir da eh. Und es sind dann schon die Klassiker im Sinne von, ich erreiche mein Team nicht, ich struggle in der Führung, ich bin überfordert. Ich habe ja selbst, hatte ich eingangs kurz erwähnt, eine Burnout-Historie und diese Phase kurz vor einem möglichen Burnout, das begleite ich sehr häufig, weil wir da noch gut rankommen und da entsprechend unterstützen können. Und jeder, der mit mir aber arbeitet, hat gar keine Wahl, der muss erstmal einen Stärkentest machen. Das heißt, ich bin total...
Das ist jetzt, könnte man jetzt ja fieserweise sagen, das ist dein Bob, der Baumeistergürtel, oder?
Absolut.
Oder ist es so ein bisschen, ja, das ist halt nun mal das Ticket, wenn du mit mir arbeiten möchtest. Das ist meine, oder mein, wie soll man sagen, ja, meine spezifische Art, die Dinge anzugehen.
Absolut. Und warum? Weil ich dadurch sehr viel schneller sein kann. Weil das mittlerweile für mich einfach eine Methodik ist, wo ich sehr schnell bei den Menschen ankomme und sie auch schnell ausstatten kann. Und wir sind wieder bei Bob, der nervt uns heute, aber jedenfalls bei dem, worauf sie easy peasy zurückgreifen können. Weil das ist ja nicht nur so dieses, schick, jetzt machen wir mal Stärken, sondern es stärkt dich ja in deiner Selbstwirksamkeit. Also zu verstehen, okay, das macht mich aus. Das fanden manche bislang ein bisschen eigenartig vielleicht, aber das ist eigentlich etwas, was richtig gut ist, was mir automatisch zufliegt, was ich gerne mache. Wie nutze ich es denn jetzt sinnvollerweise? Und darauf kann ich dann zurückgreifen und kann aber auch gemeinsam ans Regulieren gehen, weil in der Regel das auch eine Basis ist, um an Glaubenssätze zu kommen und andere Themen.
Ja gut, und es ist natürlich auch erstmal schön ressourcenorientiert. Also das heißt, du versorgst den Mensch auch erstmal mit ordentlich Wind unter den Flügeln. Wie sehr erlebst du, dass dann deine Klienten und Klientinnen sehr, sehr stark in die Ursachenforschung abtauchen wollen? Wir hatten es ja eben, also dass zum Beispiel man sagt, ja, wo kommt das denn her? Warum ist das denn so? Erlebst du das stark oder ist das vielleicht eine Verwicklung, die ich jetzt überinterpretiere, wo du die Menschen auch vielleicht schnell rausführen kannst?
Also überinterpretieren tust du es nicht, was natürlich ich nicht leisten kann und das machen wir auch nicht gemeinsam. Ich bin nicht Psychologin, ich bin von Hause aus Juristin, früher 15 Jahre lang Personalerin. Das heißt, ich bringe andere Aspekte mit und wir machen keine Ursachenforschung in dem Sinne. Was wir aber schon machen, ist verstehen zu wollen, wo kommt's her? Weil das Spannende ist, jeder, der sich vielleicht schon mal mit Coaching auseinandergesetzt hat, viele unserer heutigen Handlungen basieren auf einer Haltung, die teilweise auch eine kindliche Haltung ist. Und dann sich in dem Moment zu erwischen und zu sagen, in der Situation geht's mir meist nicht so gut. Mein Beispiel von damals war es, dass ich stehe im Rahmen dieser blöden Tantiemenrunde vor dem Gesamtvorstand bei KPMG, muss irgendwelche Zahlen präsentieren und ich weiß, ich kann es eigentlich nicht. Da war ich nicht die mit 30-Jährige, die da irgendwie stabil als Juristin im Raum stand, sondern da war ich ganz schnell die Kleine. Mhm. Ne? Also so die Kleine, die irgendwie ihrem Papa was erklären musste und kein Mathe konnte. Und das zu verstehen und zu sagen, hey, shit, das ist genau die Situation, die ich damals immer hatte und ich bin doch jetzt erwachsen und ich kann doch was, das hilft.
Ja, nee, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Heute nehme ich euch mal mit in meine andere Welt, in meine Welt als Organisationsentwicklerin und da stehe ich ja sehr häufig vor der Aufgabe zu moderieren, sei es jetzt Teams in einem Meeting oder auch einem Workshop oder vielleicht auch Großgruppen und ich sag mal so, das Moderieren an sich, jetzt könntet ihr sagen, ah, Jule, für dich doch easy peasy. Ganz ehrlich, ist es natürlich nicht. Denn es geht ja um viel mehr als nur einfach gute Fragen zu stellen oder klug daherzureden oder rhetorisch gewandt zu sein. Wir müssen mit unserer Aufmerksamkeit den Raum, wie es so schön heißt, halten und viele kluge Gedanken auch schon uns im Vorfeld machen, wie wir den Prozess insgesamt steuern wollen. Da gibt es ja auch einen Begriff für, das nennt sich Facilitation. Und wenn ich mir überlege, wer für dieses Thema ganz besonders steht, in, ich sag's mal großspurig, Deutschland, dann ist es Quäntchen und Glück. Ein Unternehmen, Kollektiv, würden Sie sich eher bezeichnen, aus Darmstadt, die genau das machen. Richtig gute Workshops, richtig gute Prozessgestaltung. Und diese Art von Facilitation-Trainings, die bieten sie regelhaft an. Ihr kennt vielleicht auch die Co-On, das ist das Event, was sie einmal im Jahr abhalten. Also Event, ich sag wie es ist, es ist ein Festival, es ist ein echtes Gemetzel, was da stattfindet, an Wissen, an Erfahrungen, an Übungen, die ausgetauscht werden. Ich war letztes Jahr dabei, dieses Jahr ist sie bereits restlos ausverkauft, aber hier kommt die gute Nachricht für euch alle. Wenn ihr in dieser Rolle ab und zu mal seid, dass ihr moderieren dürft, könnt, müsst, sollt und sagt, da geht noch was, ich möchte mich da noch besser drauf vorbereiten und vor allen Dingen auch echte Wirksamkeit, nachhaltige Wirksamkeit erzeugen, dann schaut euch das Angebot an. Unter richtig-gute-workshops.de findet ihr das gesamte Angebot, ob es nun um Großgruppen geht, ob es um Veränderungsprozesse zu gestalten oder wie gehen wir mit Widerstand um. Überall dazu hat Quäntchen und Glück ein Trainingsangebot passend für dich. Und jetzt kommt natürlich der echte Good Work-Knaller. Du als Hörerin, als Hörer von Good Work bekommst eine kostenfreie Sparringstunde im Anschluss an das Training geschenkt, wenn du dich für ein Training bei Quäntchen und Glück entscheiden solltest und nicht vergisst, Good Work als Codename quasi einzugeben. Also, ich würde mich mal sputen, mir das Angebot angucken, denn ich bin mir ganz sicher, hinterher wirst du noch viel bessere Workshops und Meetings moderieren und konzipieren. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Okay, also das heißt, es kommen Menschen mit Führungsanliegen, können wir nachvollziehen. besprechen das, gehen in diese Methodik rein. Und ich glaube, jetzt sind wir mal an der Stelle, wo wir das auch vielleicht mal beschreiben, weil du arbeitest ja nicht mit irgendeinem Tool, sondern du hast dann ein bestimmtes Vorgehen. Ist jetzt hier kein Werbeblock, aber dass du es einfach mal kurz benennst und was deine Methodik ist, was dein Werkzeugkasten ist an der Stelle.
Sehr, sehr gern. Und genau wie du sagst, es ist keine Werbung, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele gute Stärkendiagnostik-Tools am Markt. Ich habe auch alle durch, habe alle ausprobiert. Die Basis für alles ist die positive Psychologie. Kommen wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen tiefer rein. Also grundsätzlich ist Stärkenarbeit wissenschaftlich erforscht seit über 30 Jahren. Der gängigste Test, den es da gibt, ist kostenfrei. Das ist der sogenannte Charakterstärkentest. Ich arbeite tatsächlich nicht so gerne mit dem. Man kann aber mit dem starten. Wenn man das jetzt hört und sagt, Stärken spannend, startet man mit dem Charakterstärkentest, gibt es bei www.glücksforscher.de und da hat man schon mal so einen ersten Einstieg, ist auch zutiefst erforscht. Ich bin Fan vom Clifton Strength von Gallup seit vielen, vielen Jahren. Warum? Weil sich dieses Vokabular dort, die Sprache, absolut im beruflichen Kontext abspielt. Und das nun mal etwas ist, wo ich unterwegs bin als Business Coach. Das heißt, meine Themen und diejenigen, die ich begleite, da geht es um Führung. Und die Fragestellung, wie dieser Test, diese Diagnostik entstanden ist, waren damals Fokusgruppen, wie entsteht erfolgreiche Arbeit. Und dadurch spielen sich die 34 Begriffe komplett im Arbeitskontext.
Jetzt können wir nicht alle 34 nennen. Ich hatte ja auch schon mal so ein bisschen bei dir durfte ich ja schon mal ein bisschen geprofiled werden. Auch dazu kommen wir gleich noch. Aber vielleicht magst du mal so 2, 3 Begriffe nennen.
Sehr gern, beispielshaft einfach. Also es sind insgesamt 34 Begriffe. Talente nennt man sie dort dann. Einige davon werden dann zu Stärken. Und die kommen aus 4 Bereichen. Einflussnahme, Beziehung, Durchführungstalente und Denktalente. Und ich beispielhaft jetzt einfach pro Bereich von den 4 Bereichen. Greifen wir mal für Beziehungen zum Beispiel sowas wie das Einfühlungsvermögen. Ich nenne es gerne die emotionale Empathie. Das ist dieser Radarempfänger, den ich vorhin schon bildlich dargestellt habe. Genau, das und auch hinspüren. Und es muss teilweise noch nicht mal was gesagt werden. Man nimmt praktisch so die Schwingung im Raum auf. Und es färbt, das ist so ein bisschen die Schattenseite, die häufig erwähnt wird, das eigene System. Das macht was mit einem.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Und was ich gerade als Stichwort genannt habe, ist auch nochmal wichtig, Sonnenschattenseiten. Gehen wir gleich nochmal drauf gerne ein. Ganz wichtig bei Stärken. Genau, das als ein Beispiel für ein Beziehungstalent. Gibt aber auch sowas wie Harmoniestreben. Die Brückenbauer ist auch ein Beziehungstalent und ähnliches. Dann bei den Denktalenten. Eins hatte ich schon genannt, die Strategie. Du hast sie mir auch auf den Kopf zugesagt. Ah, Nicole scheint sehr strukturiert zu sein. Ich vermute die bei dir auch, weil du sehr systemisch denkst.
Ja. Also ja, ich sag jetzt einfach mal, nehme ich.
Ja, genau. Oder ein anderes Denktalent ist zum Beispiel das Intellekt. Das finde ich ein ganz spannendes. Wissbegier zum Beispiel haben ganz viele, das ist so die Freude am Lernen. Intellekt kommt nicht so häufig vor. Ich nenne es immer Hochreck der Talente, weil das sind so Menschen, habe ich bei dir auch vermutet damals beim Profiling, die gehen tief, die wollen verstehen, die brauchen Rückzug zum Lesen, die beschäftigen sich mit allen möglichen Themen und die gehen auch gerne in die Auseinandersetzung, in die Diskussion über gesellschaftliche Themen und politische. Das ist Intellekt. Was gibt's noch? Dann haben wir bei den Durchführungstalenten sowas wie Verantwortung, aber auch sowas wie Leistungsorientierung, wirklich viel immer wieder hier vom Tisch schaffen zu wollen. Ne? Also die To-Do-Liste ist der ewige Treiber. Kann ich auch aufzeigen, sagen, yes.
Das ist so, ich hast weiß, du dich schon zu erkennen gegeben.
Genau, und dann haben wir noch die Einflusstalente. Spannenderweise muss man als Führungskraft nicht unbedingt Einflusstalente haben, weil man führt ja Menschen. Man kann auch aus Beziehungstalenten sehr gut herausführen. Aber Einflussnahme ist zum Beispiel sowas wie klassisch Wettbewerbsorientierung, hat man vorhin schon, motiviert zu werden durch den direkten Vergleich links und rechts mit anderen. Oder aber auch sowas wie die sogenannte Höchstleistung, die tickt anders als die Leistungsorientierung. Leistungsorientierung viel schaffen, Quantität, Höchstleistung, Exzellenz streben. Also so richtig. Der Diamantenschleifer.
Ja, okay. Genau, bekenne ich mich auch. Ich weiß ganz genau, den allermeisten, die jetzt uns zuhören, wird der Mund wässrig. Und ich könnte mir vorstellen, die wollen jetzt alle wissen, was bin ich denn? Oh, oder ja, sehe ich mich da? Ist das so ein Gefühl, wie das Kind kommt in den Laden mit lauter Bonbon-Gläsern und weiß gar nicht, wo es zuerst hingreifen soll, was du so erlebst bei deinen Klienten, Klientinnen? Also, weil das ist ja was sehr, was uns alle fasziniert. Wir wollen uns verstehen, ergründen und so viele schöne Angebote, die ja erstmal sehr, sehr positiv aufgeladen sind. Also was ist so die Wirkung, ja, die du beobachtest?
Ja, das ist spannend, dass du das so beschreibst, weil es wäre eigentlich schön, wenn immer so die Offenheit dafür da wäre. Wenn jemand individuell auf eigenen Wunsch zum Coaching kommt, ist da in der Regel eine große Offenheit für da. Mhm. Ich arbeite auch mit Teams und dass wir stärken Workshops machen und auch mit der Diagnostik oder ohne diese arbeiten, da kann dann schon teilweise erstmal so ein bisschen Unbehagen sein, wie jetzt soll ich über meine eigenen Stärken mit meinen anderen Kollegen, Kolleginnen sprechen und dann können die ja da so reingucken und so. Mhm. Also da kann auch mal Unbehagen entstehen und da ist es dann schön, wenn sie erleben, wie verbindend das ist und wie bestärkend, gemeinsam als Team darauf zu schauen, weil man in seiner Individualität erkannt wird. Und deswegen dieses Bonbon-Gefühl ist leider nicht immer
da. Nicht immer da, aber bleiben wir dann mal. Und ich meine, jetzt haben wir das alles so schön aufgerüscht und da soll ja auch so sein. Du hast jetzt hier schon eben ein bisschen die Schattenseiten angetippt. Also das heißt, jede Stärke hat auch einen, wie soll ich mal sagen, einen Preis oder eine andere Seite, vielleicht einen Kontext, wo sie weniger förderlich, zweckdienlich ist. Und gehen wir mal ein bisschen auf die Schattenseite jeder einzelnen Stärke ein.
Sehr, sehr gerne. Und ich finde, da fängt halt, wie gesagt, diese Magie an, weil es für mich dann auch diese Arbeit mit der eigenen Stärke und mit dem eigenen Profil beinhaltet. Kann man sich so vorstellen, jede Stärke hat zwei Seiten, eine Sonnen- und eine Schattenseite. Die Sonnenseite ist quasi das, wo die Stärke mein Erfolgsbaustein ist. Die hat mir geholfen. Da kann man drauf gucken auf das eigene Profil und sagen, ja, ich weiß ganz genau, warum ich da bin, wo ich bin. Oder bei dem und dem Projekt konnte ich das einsetzen. Das heißt, wir wissen auch meist, was daran so gut war oder ist. Und dann hat aber jede Stärke auch eine Schattenseite, die dann auftritt, wenn wir übertreiben, wenn wir in den sogenannten Overuse gehen. Und das tun wir alle naselang. Also ich kann man sich vorstellen, deswegen habe ich es ja auch immer wieder reingeholt, Leistungsorientierung, Höchstleistung. Wenn die Frau zu viel davon macht, dann ist es nicht nur für sie selber anstrengend. Das heißt, trotz Burnout-Erfahrung habe ich halt eine Tendenz dazu, immer nochmal. Das darf reguliert werden. Und wir nerven auch andere mit unseren Schattenseiten. Mhm. Stichwort Kommunikationsfähigkeit, die geborenen Rampensäue, die gut sind auf der Bühne, die haben meist auch einen hohen Redeanteil.
Also das kann auch nerven. Ja. Was ist die Schattenseite? Also ich habe Ideen, hatte das hier auch schon das eine oder andere Mal auch diskutiert, aber würde mich dein Take nochmal interessieren. Was ist die Schattenseite von Empathie?
Da gibt es mehrere. Also die Hauptschattenseite, die Betroffenen oder diejenigen selber meist spüren und sofort bringen, ist, dass sie sich schlecht abgrenzen können. Also das, ich nutze da immer gern das Bild einer Jalousie, wo die Lamellen immer offen sind, wo immer alles durchgezogen wird und wir haben Probleme abzuschotten. Und wenn man sich abschottet, dann berichten die häufig auch davon, dass sie dann überziehen in ihrer Reaktion. Also dass sie lange, lange alles durchlaufen lassen und dann so ganz, ganz eng und streng werden irgendwo, um sich endlich mal abzugrenzen. Und die Schattenseite kann aber auch, Stichwort ruinöse Empathie, das kennen wir, wir kennen einige vielleicht auch aus diesem Konzept des Radical Candor von Kim Scott. Wenn man zu sehr Einfühlungsvermögen vorne anträgt und vielleicht noch kombiniert mit einem Harmoniestreben, fällt es einem manchmal schwer, klare Botschaften zu senden. Und darunter leidet gerade auch bei Führung das Gegenüber, wenn ich nicht klar und deutlich mache, von wegen Potenzial, was ist aktuell nicht so gut, wo kann es hingehen in deiner Entwicklung, was müsstest du ändern, sondern immer, ach ja, nee, passt schon und alles ganz schön.
Jetzt gehen wir nochmal eine Stufe höher, nämlich auf die Schattenseite des Modells insgesamt. Also inwieweit gibt es ja so zwei klassische Kritikpunkte, die Inventaren, Diagnostiken gegenübergebracht werden. Also zum einen, dass es halt zu gewissen Etikettierungen einfach verleitet, also simplifiziert, weil es ist nun mal ein Modell und wir alle lieben die Zuckertütchen, Horoskope und ungefähr in die Güte werden auch manchmal solche Diagnostiken eingebracht. Wie gehst du damit um? Also mit dieser Form der Kritik? Also inwieweit fühlst du dich selbst auch manchmal da ein Stück weit zu holzschnittartig, wenn du sagst, wir operieren hier mit diesen Zuschreibungen?
Da ist durchaus was dran. Und die größte berechtigte Kritik am Clifton Strength an dieser Methodik ist, dass die ihre Studien, die sie ja machen, nicht teilen. Also sie stellen sie sozusagen nicht der breiten Masse zur Verfügung. Und das ist natürlich wissenschaftlich gesehen nicht sinnvoll. Das ist ein Marktunternehmen, also sind natürlich auch auf Profit aus. Dieses Holzschnittartige empfinde ich spannenderweise beim Clifton Strength nicht als ausgeprägt. Warum? Ich habe selbst als Coach zig Zertifikate für Insights und so weiter, was andere Leute auch kennen. Und da hast du meist nur so 4 Schubladen, die du aufmachst. Gelb, Rot, Grün, Blau oder dies oder jenes. Und beim Clifton Strength hast du insgesamt 34 Talente. Das heißt, bildlich gesprochen ist das für mich immer wie so ein Apothekerschrank mit 34 Schubladen. Und davon sind ganz schön viele offen und ein paar so ein bisschen geöffnet. Das heißt, ich habe eine größere Vielfalt. Und außerdem ist das Holzschnitteartige, das merke ich dann, wenn ich mit Teams arbeite, es hilft uns insoweit, als dass wir eine gemeinsame Sprache finden. Weil wir dadurch, wir könnten natürlich auch an Stärken rangehen und sagen, jeder beschreibt seine eigenen Stärken mal und wir kriegen auch Feedback, kann man auch super machen ohne Diagnostik. Und dann haben wir doch auch eine Sprache. Aber so einigt man sich auf bestimmte Begriffe und versteht dasselbe darunter. Und das hilft.
Weil das wird nämlich auch oft gesagt, dass sie sagen, naja, komm, also nächster Punkt ist wahrscheinlich, funktioniert es ja über eine Selbstauskunft. Also das heißt, ich selbst fülle eine Art von Fragebogen aus. Inwieweit ist das auch ein Punkt, dass das System ein Stück weit korrumpierbar ist? Also wenn jemand ganz smart ist in solchen Dingen, kann er dann auch ein wohlfälliges oder ein wohlfeiles Bild für sich da entstehen lassen, was natürlich an sich in meiner Welt keinen Sinn macht, aber Menschen tun Dinge, ja?
Menschen tun Dinge und das habe ich auch bei anderen Tests erlebt, auch ich selber, wenn ich es ausgefüllt habe. Man hat eine soziale Erwünschtheit irgendwie drin. Beim Clifton Strength, und das ist jetzt wieder ein bisschen Werbeteil, aber empfinde ich es tatsächlich nicht so stark ausgeprägt, weil du nach 20 Sekunden rutscht die Frage weg. Das heißt, du bist gezwungen, sehr schnell zu antworten. Und außerdem sind es nicht so Fragen, wo du definitiv weißt, worauf es einzahlt. Das weißt du beim Paar, wie Wettbewerb sowas scheint durch. Oder bist du zukunftsorientiert oder eher Vergangenheit. Okay, das versteht man dann schon. Aber es sind nicht immer Gegensätze, sondern es sind teilweise Aussagepaare, die gar nicht so recht zueinander passen. Und dadurch wird das so ein bisschen ausgeräumt tatsächlich.
Vielleicht noch als letzter Punkt, du hast eben Teams angesprochen. Ein Punkt, und den Punkt muss ich ganz ehrlich sagen, teile ich auch ein Stück weit. Es ist ja ein Tool, eine Betrachtung, eine Perspektive, die sich auf das Individuum richtet. Jetzt wissen wir aber, dass die allermeisten Themen, Kontexte eben systemischer Art und Weise sind. Also das heißt, sie sind im System begründet und nicht unbedingt in der Persönlichkeit des Einzelnen oder in der Wechselwirkung aus beidem. Inwieweit verlagern wir da manchmal systemische Probleme auf die Schultern eines Einzelnen? Also sprich, wenn jetzt einer sagt, naja, wenn du jetzt auch mal deine Stärke hier, nehmen wir mal Redeanteil, bis mal zurückspielen wird und so, wäre auch alles viel einfacher in der Führung. Möglicherweise ist das aber nur ein Müh, was zu dem Gesamtkonfliktgelage führt. Und das heißt, inwieweit gibt es da ein Problem? Oder anders gefragt, müsste man nicht auch es immer einbetten in eine systemische Betrachtung?
Super, super schöne Frage. Und ja, es wäre sehr viel wirksamer, es in eine systemische Betrachtung einzubetten, absolut. Und natürlich wirkt sowas auch umso mehr, wenn es nicht nur der Einzelne macht, sondern ein ganzes Team oder sogar eine ganze Organisation. Absolut. Was ich ganz wichtig finde, dieser Gedanke, den du sagtest, schubse ich das dann nicht zum Einzelnen rüber, dann ist es halt in seiner Verantwortung. Verstehe ich und gleichzeitig erlebe ich immer wieder, dass man dadurch in dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit kommt. Ne? Wir lieben ja beide Vera mit ihrer Zuversicht und mit dieser wieder ans Steuerrad zu kommen, sich ausgeliefert zu sein. Und das erlebe ich halt immer wieder bei der Stärkenarbeit, dass das ein Effekt ist, dass die Leute sich wirklich, wir sind wieder bei dem körperlichen Aufrichten schon fast, sich stabiler fühlen und sagen, jetzt weiß ich, welche Hebel ich hier bei mir zumindest bedienen muss. Und dann kann ich auch im Außen was verändern. Das heißt, ich bin komplett bei dir. Sinnvoll wäre ein systemischer Ansatz. Und sinnvoll ist es bei dieser Arbeit immer, je mehr in der Organisation da erreicht werden können, umso besser, damit man da nicht der einzelne Don Quixote ist mit seiner Tätigkeit, mit seiner starken Arbeit. Und gleichzeitig schenkt es dem Einzelnen ein ganz anderes Bewusstsein und Selbstwirksamkeitsempfinden.
Nicole, ich glaube, jetzt gehen wir mal rüber, oder? Zu deiner Geschichte.
Gerne.
Denn du hast sie schon ein paar Mal angetippt. Du warst 15 Jahre lang im Konzern als Personalleiterin. Wie sicher, wie bewusst warst du dir deiner Stärken in dieser Rolle? Also jetzt im Nachhinein sagst du, das konnte ich gut, das hat mir Freude gemacht, das weniger. Aber gehen wir nochmal zurück in diese Zeit. Wie souverän bist du da schon mit deinen Stärken umgegangen oder wie bewusst hattest du sie auf dem Bildschirm?
Ich hatte sie nicht so bewusst auf dem Bildschirm, dass ich da jetzt hätte Labels dran packen können. Und ich hatte sie nicht so bewusst auf dem Bildschirm, dass ich in schwierigen Phasen da drauf als Ressource zurückgreifen konnte. Ich war, glaube ich, schon immer relativ mir meiner selbst bewusst. Mhm. Das ist übrigens eine schöne Stärke im Clifton Strength, Selbstbewusstsein gleich sich seiner Selbstbewusstsein. Mhm. Im Sinne von, ich hatte immer einen ganz guten inneren Kompass und immer eine ganz gute Klarheit darüber, dass ich was kann. Also das wurde mir zum Glück auch relativ früh wahrscheinlich schon im Job rückgemeldet, beziehungsweise hatte ich einen tollen Chef, der mich auch früh schon gefördert hat, in sehr verantwortungsvolle Jobs reingepackt hat. Und wo ich gemerkt habe, ah, das läuft ja, das funktioniert, du kommst an. Und von daher, ich hatte gutes Bewusstsein dafür, dass ich was kann und nicht nur im Sinne von Kompetenzen, sondern dass das offensichtlich auch was mit meiner Art, mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Und gleichzeitig, wie bei so vielen, verließ mich dieses Bewusstsein in schwierigen Situationen. Also, dass diese Stabilität nicht so da war. Und was mich vor allen Dingen damals nicht hatte, was ich so schätze an dieser Arbeit mit den Stärken und was dann wirklich erst durch meinen Crash mir bewusst wurde, dass ich damit arbeiten kann. Weißt du, weil dieses, okay, das kann ich, das hefte ich mich mir jetzt an, damit bewerbe ich mich, ist ja eine Sache, aber dass ich damit was regulieren kann.
Das regulatorisch, genau. Also regulatorisch jetzt nicht im, ihr wisst schon, liebe Hörerinnen und Hörer, die vielleicht aus dem Hintergrund Versicherung, Banken kommen, nicht so gemeint, sondern wirklich das zu steuern.
Genau.
Vielleicht magst du mal berichten. Also hat sich das irgendwie angebahnt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass uns Menschen zuhören, die vielleicht in ähnlichen Belastungssituationen sind. Weil wir haben ja auch Vorstellungen, wie sowas ist, dass so ein Burnout so abrupt über uns hereinbricht. Oder vielleicht nicht. Gab es so eine Ankündigung oder gab es Dinge, wo du sagst, das waren eigentlich schon Signale, die ich einfach platt gemacht habe?
Ganz genau. Insoweit war mein Fall auch klassisch. Ich habe mich dann nachher auch viel damit auseinandergesetzt. Es gab viele Signale. Ne? Es gab seit Jahren Signale. Wann ist mir das überhaupt, also die schlimmste Zeit, wo ich dann auch rausgekippt bin, regelrecht aus dem Job, da war ich 42. Und da waren unsere Kinder noch klein. Ich habe zwei Töchter. Die Kleine war damals 3, die Große war 7, kam gerade in die Schule. Das heißt, es waren auch familiär und im privaten Kontext Herausforderungen. So dieses, du gibst sie nicht mehr einfach nur im Kindergarten ab und dann sind sie lange betreut, sondern es gab auch andere Themen. Und was in den Jahren vorher einfach auch war, das Spagat wurde immer größer. Ich bin habe einen hohen Anspruch an das, was ich mache. Also nicht nur viel, sondern halt auch gut. Von der Qualität. Mhm. Genau, sehr gut, bitteschön. Und diesen Anspruch hatte ich damals auch immer noch in meinem Job, auch nach und mit den beiden Kindern. Und spannenderweise habe ich mich mit Vollzeitkräften verglichen und ich habe mich mit Vollzeitmamas verglichen.
Also bitte schon überall die Perfektion, in allen
Aber
Ebenen.
Hallo, genau. Und sowas Tolles wie Vereinbarkeit kannten wir ja damals noch nicht. Also es hört sich jetzt so ein bisschen sarkastisch an, aber im Nachhinein gucke ich da auch so ein bisschen sarkastisch drauf, weil ich manchmal denke, ja, Mental Load, Vereinbarkeit, wir kannten die Begriffe nicht. Wir haben halt irgendwie gestruggelt und haben irgendwie was gemacht. Und so ging es mir damals auch. Ich habe also versucht, sowohl in dem einen Feld als auch in dem anderen Feld super Leistung abzurufen, super allen recht zu machen. Und ich habe mich komplett verloren über die Dauer. Also ich habe nicht mehr kapiert, ah, Nicole braucht auch noch was. Die braucht vielleicht auch mal Zeit für sich oder sowas wie Yoga oder wie auch immer. Nee, das heißt, ich hatte mich nicht mehr im Blick. Und hat sich das angekündigt? Ja, definitiv. Also ich hatte über Jahre hinweg ganz massiv mit Nasennebenhöhlen zu tun. Also die Klassiker, Kind ist im Kindergarten, du nimmst jede Krankheit mit und ich habe mich halt schlecht davon erholt. Die Klassiker, man kommt aus dem Urlaub und fühlt sich eigentlich nicht erholt, Wochenende hilft nicht mehr und irgendwann ging es dann in dem Jahr vorher auch los mit Herzrhythmusstörungen, wo der Kardiologe auch zu mir meinte, naja gut, das ist ihr Thema, ist ihr Stress, kann ich nichts machen, ist nichts Physiologisches. Und dann irgendwann auch Schlaflosigkeit. Also ich habe über Monate hinweg nachts quasi nicht geschlafen.
Oh Gott.
Ja. Und dann klappt der Körper irgendwann zusammen, das ist so.
Und der Körper, der, was macht der? Der macht dann irgendwie, hier ist mal Schicht im Schacht, der nimmt eine Entscheidung dir ab, die du vorher nicht bei Bewusstsein sozusagen gefällt hast, obwohl schon ganz viele Signale da waren. Also ist das wirklich so eindrücklich?
Ja, das ist eindrücklich. Also ich hatte nicht diesen Moment, dass ich plötzlich nicht mehr aufstehen kann, was viele beschreiben, die einen Burnout haben. Ich habe zum Glück ein bisschen früher gehandelt, weil irgendwann aus meiner Verantwortung heraus ich Angst hatte, dass mir Dinge gegen die Wand fahren im Job und auch Angst hatte, dass ich irgendwann die Kinder morgens nicht mehr fertig machen kann und sozusagen nicht mehr, also als Mutter komplett ausfalle. Und das hat mich dazu bewogen, irgendwann zu sagen, ich glaube, ich muss hier was verändern und habe mir dann erstmal eine Auszeit von 3 Monaten, also unbezahlte Auszeit verrückterweise. Ich habe mich noch nicht mal krank schreiben lassen. Zeugt auch von meiner Persönlichkeit. Und habe dann erstmal mir eine Auszeit praktisch ausgehandelt mit meinem Vorstand und jemand anderen als Ersatz für 3 Monate. Und in der Auszeit gemerkt, so easy peasy ist das Thema nicht, weil ich habe das als bin das als Projekt angegangen. Mir war schon bewusst, dass es ein Burnout ist. Aber ich dachte, kein Problem, machst du Ayurveda-Kur, überlegst mal, was du änderst in deinem Alltag und dann bist du nach 3 Monaten hier wie Phönix aus der Asche und rockst wieder deinen Job und alles ist tutti. War aber nicht so. Ich musste dann realisieren, dass ich doch ein ganzes Jahr lang insgesamt ausgefallen bin und dann sogar beruflich eine neue Entscheidung getroffen habe.
Projekt Burnout quasi. So bist du es angegangen.
Ja.
Als Strategie als Projektmanagerin und so lässt sich das leider nicht verhandeln, wie du das schilderst. Wie viel Schmerz ist dann in einem, dass man irgendwann an einem Punkt vorbeikommt, wo man sagt, Stärke hin oder her, die muss ich jetzt mal kurz in die Pause schicken, ich muss hier komplett anders denken. Also das ist ja auch ein Abschied von etwas, oder?
Total. Und vor allen Dingen ein Abschied nicht nur vom Umfeld, sondern von einer Identität. Also das ist der größte Schmerz für mich gewesen. Einerseits sich verraten vom eigenen Körper zu fühlen. Deswegen, ich bin auch immer noch relativ allergisch, wenn ich krank bin und so mich schwach fühle. Da sind wir wieder mit stark schwach. Da werden bei mir schon noch gehen wieder die Alarmglocken an, weil dieses verlassen zu werden von deiner eigenen Kraft, von deinem eigenen Körper, fand ich gruselig. Und dann loszulassen, diese Identität. Ich bin doch eigentlich die, die immer alles rockt, die immer für alle da ist, die immer kann. Das war halt nicht mehr. Und sich dann auch eine neue Identität zu finden und aufzubauen.
Hast du das wirklich so richtig bewusst dann aufgebaut oder geplant? Oder ist das eher, wie muss man sich das vorstellen? Weil ich stelle mir das jetzt gerade so, du warst dann wirklich auch im Scheidungsklinch mit deinem Körper, der dich im Stich gelassen hat. Also ihr habt euch da gegenseitig was an den Kopf geworfen, um das jetzt mal sehr bildlich auszudrücken. Und ist ja nicht so ganz einfach, dann in der Situation zu überlegen, wer oder was will ich denn jetzt mal sein?
Nee, genau, dieses wer da was will ich sein, das brauchte auch. Also die Reise war die, ich habe mir, wie gesagt, erst diese 3 Monate unbezahlte Freistellung genommen, habe dann innerhalb dieser 3 Monate schon viel gesundheitlich für mich getan, also mit Ayurveda, mit Yoga und alles Mögliche und habe aber gemerkt, dass ich aus eigener Kraft nicht hochkomme, also dass es eigentlich die Spirale immer tiefer geht und dann dankenswerterweise eine Verhaltenstherapie angefangen, die mir sehr geholfen hat und die hat mir dann verordnet, jetzt holen sich da den gelben Schein, sie lassen sich jetzt mal krank schreiben, das ist eine Krankheit, was sie da haben, ne? Also das ist jetzt hier nicht irgendwie normal, läuft gerade nicht. Und habe mir dadurch dann die Erlaubnis gegeben, selber rauszusteigen für ein Jahr. Habe Elternzeit genommen, die Kinder waren ja noch klein. Und habe in der Zeit dann diese Identitätsarbeit gemacht, weil die wäre vorher gar nicht möglich gewesen. Da ging es nur irgendwie ums Überleben.
Genau, und man braucht ja erstmal so eine gewisse Grundlage, um darauf überhaupt aufzusetzen. Und ist es dann auch wieder so ein Projekt gewesen? Das klingt jetzt so wirklich sehr, sehr strukturiert. Oder manchmal ist es ja auch so, ich fühle mich so ein Stück weit auch gespiegelt. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, nicht so dramatisch wie du mit Burnout, aber dass ich auch mir dann nochmal ein Jahr Elternzeit genommen habe. Und während ich da drin war, hatte ich das Gefühl, es passiert ja gar nichts. Also es ist ja einfach Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ich mache ja gar nichts. Also ich hätte mir jetzt nicht da so ein Zeugnis ausstellen können, da habe ich meine Identität aufgebaut. Im Nachhinein würde ich sagen, da ist ganz viel passiert, aber im Erleben selbst würde ich sagen, profaner Alltag und ein bisschen hier und dort gelesen. Wie würdest du das beschreiben?
Genau, also da bin ich ähnlich aufgestellt wie du, Jule. Für ein paar Monate war mal Marmelade einkochen und ein bisschen im Garten rumwurschteln, so mein Ding. Genau, und dachte so, ja, das ist doch schön, jetzt hier mal so runterzukommen, regelmäßig zum Yoga zu gehen und das ist ja alles supi. Und dann habe ich gemerkt, ich drehe durch. Ne? Und sobald ich so ein bisschen wieder mehr bei Kräften war, habe ich mich für eine Coaching-Ausbildung angemeldet, weil das lag ja irgendwie nah, als Personalerin da mal eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und wie so häufig in solchen Coaching-Ausbildungen arbeitest du erstmal viel mit dir selbst. Und da wurden mir meine Stärken sehr gut nochmal gespiegelt. Und ich war vor allen Dingen dann in meinen Stärken, weil ich so musste ja dauernd Probecoachings machen und habe dauernd gemerkt, das kann ich ja richtig gut, hier mit jemandem über seine Themen zu sprechen, da inspiring zu gehen, den zu erkennen. Und das war plötzlich etwas, das so richtig mein Herz aufgegangen. Ne? Und dadurch ist mir dann dieser Übergang leichter gefallen.
Dann hätte es eigentlich schön weitergehen können mit der Heldenreise. Ja. Aber dein, ich sag jetzt mal, echt räudiger Kollege Körper hat dir nochmal eine Botschaft geschickt. Und das war nicht nett, oder?
Nee, das war nicht nur nicht nett, das war ein großer Schocker. Der Burnout war 2012. Ab 2013 habe ich mich dann selbstständig gemacht nach dem Jahr. Und 2018, also ist jetzt gerade 8 Jahre her im Sommer, hatte ich einen Schlaganfall als 49-Jähriger, also verhältnismäßig jung dafür. Spannenderweise war der erste Gedanke, um Gottes Willen, nicht schon wieder, was hast du falsch gemacht? Also ich hatte Angst, dass es durch meinen Stress, weil ich da schon wieder auf dem wirklich massiven Stresslevel war. Die Selbstständigkeit flog nach 2 Jahren. Ich war super, also 2018 konnte ich mich vor Aufträgen kaum retten. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber es war unfassbar anstrengend. Und ich habe gespürt, dass irgendwas, dass das zu viel wird. Und dann hat mein Körper auch da wieder einen Strich gemacht. Mein Neurologe sagt, aber es lag nicht an dem Stress, sondern es war eine Laune der Natur, was auch immer. Ich bin jetzt nicht so spirituell bewandert, dass ich sage, das Universum hat es mir geschickt, aber aus irgendeinem Grunde hat der Körper gesagt, so machen wir nicht weiter. Und hatte dann, die Innenhaut praktisch in der Halsschlagader hat sich aufgerollt. Das passiert bei jüngeren Menschen, ist der Grund für einen Schlaganfall. Und war dann auch tatsächlich für ein paar Tage halbseitig, also eingeschränkt, gelähmt, auch vom Blickfeld her. Hab zum Glück Stents in der Halsschlagader, die mich dann gerettet haben an der Stelle. Und damit umzugehen, hat lang gebraucht. Also da war ich wirklich dann erstmal wieder sehr enttäuscht, auch von mir, von meinem Körper, von unserem Verbund, der doch eigentlich stabil galt.
Ihr hattet ja eigentlich einen ganz guten Modus operandi gefunden miteinander, dachtest du.
Genau, und ich war vor allen Dingen wieder schwach. Ne? Also vorher war ich ja, hab ich gerockt bis zum geht nicht mehr, war erfolgreich und dann war ich wieder schwach und fiel erst mal monatelang aus, weil die Folge des Schlaganfalls war dann, dass Teile des Gehirns halt unterversorgt waren und so Teile für Konzentration angespannt waren. Das heißt, das hat für mich wirklich Wochen bis Monate bis fast bis Corona gedauert, dass ich nur in Portionen arbeiten konnte, weil das einfach zu viel für mein Gehirn war, es nicht verarbeitet wurde. Und das war nochmal ein ganz schön doller Kampf, wo ich dann aber dankenswerterweise auch da wieder dazu gekommen bin, es anzunehmen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir nochmal an, wie gehe ich damit rum, was mache ich daraus? Und mir dann auch mal wieder eine Erlaubnis gegeben habe, nämlich so zu arbeiten, nicht nur, wie es mir gut tut, da könnte man ja sagen, ich mache jetzt einfach weniger und darin bin ich nicht gut.
Wollte ich gerade sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen der naheliegende Weg zu sagen, ich reduziere einfach. Und manchmal spielt das Hirn in dem Sinne ja doppeldeutig auch ganz schön einen Streich. Oder das, was wir glauben, was uns gut tut, ist vielleicht gar nicht das, was uns wirklich gut tut.
Genau. Also Marmelade einkochen wäre auch dann wieder nicht das Richtige gewesen. Ja. Sondern ich habe mich inhaltlich fokussiert. Ne? Das, wo ich jetzt, du fragtest mich eingangs, wie willst du vorgestellt werden? Damals hätte ich immer noch diesen Executive Coach als Label genommen. Mittlerweile sage ich Stärkencoach, weil ich mir seit 8 Jahren erlaube, meiner Passion komplett zu folgen und zu sagen, ich bin der Überzeugung, das ist etwas, das ist richtig wichtig auch für unsere Welt und da können wir ein Stück weit was verändern, auch wenn es systemisch gedacht noch besser greifen würde. Und das heißt, ich fokussiere mich da darauf, nicht nur in meinen Coachings, sondern auch mit der Ausbildung und anderen Aktivitäten.
Also ganz lupenrein positioniert und man kann sagen, also da bist du für mich auch tatsächlich, ich sage das ganz voller Anerkennung, auch ein Role Model, weil nicht nur in deinem Führungspodcast, sondern auch in deinem Profiler, den du ja zusammen mit noch Kollegen machst, mit Michael Trautmann, Jan Köster, geht es ja nochmal ganz dezidiert rein. Und was hat sich für dich in deinem Erleben verändert, dadurch, dass du dich da fokussiert hast, dass du dich da konzentriert hast, dass du dir da die Erlaubnis gegeben hast, auch Dinge nicht mehr zu tun.
Lebendigkeit und Leichtigkeit sind daraus entstanden. Ja, es sind große Worte und ich habe lange danach gestrebt, ganz bewusst. Und habe das bei mir massiv erlebt und erlebe es bei Menschen, die wirklich ihre Stärken priorisieren und schauen, dass sie so unterwegs sein können. Weil genau das der Effekt ist. Du fühlst dich lebendig bei dem, was du tust, weil du voll in deinem Element bist. Und es entsteht auch eine Leichtigkeit. Es ist keine harte Anstrengung mehr, sondern es geht einem wirklich auch leicht von der Hand.
Hat das irgendwie auch, wir gucken nochmal zum Schluss ein ganz bisschen, das ist nur, um das kurz anzukoppeln, hat das da auch eine Resonanz zu dem, was du eingangs auch schon mal sagtest, zur positiven Psychologie? Also wie siehst du da die Verbindungslinien?
Total. Also da kann man wissenschaftlich belegen, dass Menschen, die ihre Stärken leben und sie ausleben können, in einem Umfeld sind, wo sie leben können, tatsächlich solche Effekte haben. Wir nennen das bei uns bei Unfold in der Ausbildung, also das ist für Stärkenorientierung für Kinder und Jugendliche, nennen wir das sogenannte Feels-Modell. Worum geht's da? F steht für Flow, man kommt immer wieder in so Flow-Momente. E steht für Energie, also dass du gerade diese Leichtigkeit, diese Lebendigkeit spürst, auch bei dem, was du tust. Dann das zweite E steht für Ergebnisse. Du erreichst spielend leicht Ergebnisse auf einem hohen Niveau. Das L steht für Lernen von Feels, nämlich dass du leicht in diesem Bereich auch lernst. Alles, worum es bei Menschen geht, das ist etwas, was mir zufliegt. Und S ist so eine Sehnsucht. Wenn wir etwas wirklich gut können, dann drängt es auch aus uns heraus. Wir können es schlecht zurückhalten. Mhm. Also dich ein Jahr lang nicht auf die Bühne zu schicken, wäre ja nicht nur dämlich, sondern es würde was mit dir machen.
Ja, ich denke gerade noch an sowas anderes. In mir schlummert auch gerade was, wo ich denke, warum kann das nicht einfach mal die Klappe halten? Aber es geht nicht.
Ja. Ja, da bin ich mal gespannt, was da vielleicht noch genau, weil S ist wirklich diese Sehnsucht auch, ne? Und dem auch nochmal, da haben wir es wieder mit den Potenzialen nachzuspüren und zu gucken, was wäre, wenn? Was könnte dadurch vielleicht auch gelebt werden? Und wie würde es dir dann gehen? Und was braucht es auch dafür?
Würdest du so als Resümee sagen, dass die schwache Seite der Stärken, und das hast du ja wirklich erlebt, hautnah, eine wichtige Voraussetzung ist, die Stärken erst erwachsen und vollendet auch zu leben?
Absolut, absolut. Genau, also die Stärke in ihrem vollem Ausmaß zu begreifen und bewusst einzusetzen. Deswegen dieser Stichwort Future Skill, ich nutze es teilweise auch gerne, aber für mich ist das Future oder der Future Skill, wie auch immer man den Artikel packt, tatsächlich Stärkenbewusstsein. Weil wir sind damit eh am Start. Ne? Bob der Baumeister, wir sind unbewusst eh mit unseren Werkzeugen am Start. Wie geil ist es denn, zu wissen, was ich aus mir heraus wie einsetze, damit ich gut mit den jeweiligen Herausforderungen umgehen kann. Und deswegen für mich ist Stärkenbewusstsein der Future Skill.
Weißt du was? Das ist ein wunderbares Schlusswort, liebe Nicole. Kommt vielleicht so ein bisschen wupp, aber ich finde, das hat es so schön auf den Punkt gebracht. Nicole, ich danke dir ganz herzlich erstmal für diesen wirklich Deep Dive. Das ist, würde ich sagen, mindestens mal eine Essentials-Folge in das Thema Stärken und natürlich ganz besonders für deine persönliche Geschichte. Hat mich sehr berührt und sehr bewegt und ganz viele Räume oben im Kopf wieder aufgemacht. Ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gern. Es war mir eine große Freude. Danke, dass ich da sein durfte, Jule.
Härte ist nicht dasselbe wie Stärke und Stärke nicht dasselbe wie Talent. Das sind ein paar der Gedanken, die ich hier aus dem Gespräch mitnehme. Ihr wisst, ich mache am Ende immer noch mal hier so ein kleines Wrap-up. Überleg mit auch ein bisschen zeitlichen Abstand, was so nachschwingt. Und mich hat natürlich die Geschichte, die sehr besondere und sehr persönliche Geschichte von Nicole sehr bewegt, auch dass sie das hier mit uns teilt. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und gleichzeitig so mutmachend zu schauen, wie man aus einer wirklich solchen tiefen Krise wieder Zuversicht schöpft und einen neuen Weg für sich beschreitet. Und das hat sie wirklich in Vollendung gemacht. Ich habe selten mal jemanden erlebt, der so sehr seinen inneren Kern gefunden hat, den beruflich dann auch auf den Punkt bringt und da völlig entspannt ist. Und ich glaube, an der Stelle sind wir alle nicht hinters Licht zu führen. Wir merken, ob jemand es ernst meint, ob jemand wirklich da seiner Berufung folgt. Und das ist nicht zu verwechseln mit der, naja, schon fast bleischweren Aufgabe, dass das jeder unbedingt tun muss. Aber wenn wir Menschen treffen, die das eine etwas gefunden haben, was sie besonders gut können und was sie auch beruflich nach vorne bringen wollen, dann nimmt uns das in den Bann. Also mich auf jeden Fall. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge, die ja mindestens mal gleich zwei Etiketten verdient hätte, nämlich einmal die Story-Etikette und aber auch Essentials, weil wir hier so viel lernen konnten. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich und schaltet wieder ein. Übrigens, es fällt mir etwas auf. Es wird wieder etwas zurückhaltender mit irgendwelchen Kommentaren auf den Plattformen. Deswegen hier nochmal ganz klar die Einladung, um nicht zu sagen, die freundliche Erinnerung. Lasst ruhig ein paar Sterne da. Schreibt in die Kommentare bei Spotify, was ihr auf dem Herzen habt. Ich versuche so gut wie es geht, alles zu beantworten. Mich erreichen ja immer wieder viele, viele Rückschriften hier auf dem Kanal über LinkedIn, über E-Mail, was mich jedes Mal sehr freut. Und ja, ich will ja einfach wissen, was euch bewegt, was ich euch hier jede Woche sozusagen präsentieren kann, dass ihr noch ein Stückchen mehr Good Work in eurer eigenen Welt habt. So oder so, schaltet nächste Woche wieder ein, seid dabei, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Good Work.